Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, die mit dabei sind. Heute hören Sie eine Berufungsgeschichte und zwar von Bischof Dr. Gerd Ludwig Müller aus Regensburg. Komm, folge mir nach. Das sind die Worte Jesu, wie man sie in der Bibel nachlesen kann, bei der Berufungsgeschichte der Jünger. Auch heute noch gibt es Menschen, die diesen Ruf Jesu in ihrem Leben verspürt haben, dass sie gemerkt haben, Gott meint genau sie und hat einen besonderen Plan für ihr Leben. Am Sonntag war der Weltgebetstag um geistliche Berufe und auch an jedem ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche darum. Das haben auch wir bei Radio Horeb aufgegriffen. Wir beten an diesem Tag ganz besonders um Berufung und in der Sendereihe Spiritualität hören wir in der Regel eine Berufungsgeschichte. Heute haben wir, passend zum Apostelfest, einen besonderen Gast, einen Bischof, das heißt einen Nachfolger der Apostel, und zwar den Bischof von Regensburg, Dr. Gerhard Ludwig Müller. Grüß Gott, Herr Bischof.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Ich
freue mich, dass auch Sie bereit sind, Ihre Berufungsgeschichte zu erzählen. Wir sind gespannt, wie es bei Ihnen dazu kam.
Ja, nochmal grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin schon seit 34 Jahren Priester, davon auch 10 Jahre Bischof. Priester und Bischof, das ist ja eine Berufung. Der Bischof ist eben derjenige aus dem Kreis der Priester, durch die Weihe an die Spitze des ganzen Presbyterkollegiums, des Presbyteriums und einer Ortskirche, einer Diözese gesetzt wird und so, wie Sie auch schon gesagt haben, somit auch der Nachfolger der Apostel ist. Unter Berufung stellen wir uns manchmal etwas ganz Dramatisches vor, eine Bekehrung wie beim Apostel Paulus, der aus einem Verfolger der Kirche zu einem ihrer ganz großen Verkünder und Apostel und Lehrer der Heiden geworden ist. Aber ich glaube, bei den meisten von uns, die wir schon als Kind durch die Taufe in die Kirche hineingenommen worden sind, eine christliche Erziehung genossen haben, mit der Kirche leben, seit Kindheit, seit Jugend an, geht das Ganze meistens auch etwas organischer zu. Es ist eine innere, konsequente Entwicklung, die einem bestimmt. Für mich ist jetzt auch von dem jetzigen Standpunkt aus, ist auch wichtig, wie Berufung im Neuen Testament von Jesus selber her gesehen wird. Da haben wir bei Markus im Evangelium, ja im dritten Kapitel, gleichsam das Grundmodell von dem, was wir Berufung und Einsetzung in den priesterlichen, den bischöflichen Dienst ja nennen. Da heißt es, Jesus stieg auf einen Berg. Das verkörpert auch seine Autorität von oben her, von Gott her, seine göttliche Autorität. Und dann geht es weiter. Er rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Also er ruft sie, er beruft sie, weil er sie vorher schon erwählt und auserwählt hat, und sie kommen zu ihm. Es ist also nicht einfach ein Berufswunsch, ob man Lokführer werden möchte oder Programmierer oder Vorstandsvorsitzender bei einem großen Konzern oder so, einen der Berufe, die man sich als Kind vielleicht ausdenkt oder für die man sich dann später auch dann entscheidet, sondern es geht um eine Erwählung von Gott her und eine Berufung durch Jesus selber. Und dann heißt es dann weiter, er setzte sie ein, nämlich die 12, dass er sie bei sich haben wollte, also dass sie Gemeinschaft haben mit ihm. Und wenn sie so eingesetzt sind, kann er sie dann auch aussenden und sie vergegenwärtigen Christus selber, damit dort Christus gegenwärtig wird, wo er nicht selber hingekommen ist zur Zeit seines Erdenwandels, nämlich damit sie predigen, das Evangelium verkünden und dass sie mit seiner Vollmacht Dämonen austreiben, das heißt gegen die Sünde in dieser Welt, gegen Not und Unheil dann auch wirken können und das Heil Gottes aufrichten. Und dann folgt ja etwas ganz Bezeichnendes. Die 12, die werden jetzt nicht nur einfach als Kollegium eingesetzt und berufen und erwählt, sondern es werden die einzelnen Namen aufgezählt, Petrus, der mit den Beinamen, das ist ja der Beiname für Simon, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus, und dann Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann später verraten hat. Und wenn diese Namen genannt werden in der Heiligen Schrift, aber auch dann vorgetragen werden bei der Lesung in der Heiligen Messe oder wenn sie uns sonst in gottesdienstlichen Zusammenhängen begegnen, wenn diese Namen genannt werden, dann ist eben an jeden auch die Frage, ob auch ich benannt bin, namentlich, ob es auch um mich geht oder ob ich nur sage, ja, die Kirche braucht Priester, unsere Pfarrei, da muss der Bischof unbedingt jemand hinschicken, aber der Bischof kann niemanden die Pfarrei senden als Priester, wenn die Kirche nicht vorher von Christus die Berufungen empfangen hat und wenn wir nicht auch, wie Jesus es selber gesagt hat, um Arbeiter für seine Ernte bitten. Das ist ja der entscheidende Ansatzpunkt auch für die Berufungspastoral, dass wir, so wie Jesus uns auffordert, bitten, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sende. Der Bischof kann ja nur sozusagen die Priester, die ihm von Christus geschenkt werden, dislozieren, anweisen in eine bestimmte Pfarrei hinein, in eine bestimmte priesterliche Tätigkeit, aber dem liegt die Berufung durch Jesus Christus selber voraus. Und hier ist eben das Entscheidende, ob ich mich bei meinem Namen angesprochen fühle und aus der Anonymität der großen Gemeinschaft heraustrete, ob ich mich von Jesus selber anblicken lasse und wenn er mich erwählt hat und wenn er die Berufung ausgesprochen hat und mir im Laufe meiner Lebens- und Glaubensgeschichte es klar und deutlich wird, dass ich gemeint bin, dass ich dann auch, wie es eben in diesem Evangeliumsabschnitt geheißen hat, auch ihm persönlich dann auch folge. Die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, das Priesterseminar einzutreten, einen Orden einzutreten, Theologie zu studieren, die geistliche Formung mitzumachen und sich in eine priesterliche Spiritualität hinein zu begeben, diese Entscheidung ist ja letztlich nur die Antwort auf die Berufung, auf den Ruf, der von Jesus selber herkommt. Und wenn man sich als Person angesprochen fühlt von Jesus, da ist man ja nicht eine abstrakte Persönlichkeit, sondern ist ein ganz konkreter Mensch. Und da wandern die Erinnerungen zurück in die frühe Zeit der Kindheit, bis so nach und nach auch das Geistige, das Religiöse Bewusstsein sich herangebildet hat und wie wir dann auch geformt worden sind. Habe das große Glück gehabt, nicht nur jetzt im äußeren Sinne des Wortes Glück, sondern Glück als eine Gabe von Gott her, dass ich in einer christlichen, katholischen Familie aufgewachsen bin, dort so geboren worden bin. Und das ist für uns eine ganz tiefe und prägende Selbstverständlichkeit war, am kirchlichen Leben teilzunehmen. Wurde man nicht irgendwie von außen dazu verfügt, sondern man hat einfach innerlich schon dazu gehört. Und soweit ich mich jetzt auch zurückerinnern kann, ist eben durch meine Eltern, Verwandten, die Person Jesu immer von vornherein mit einer ganz positiven Sicht verbunden gewesen. Es ist ein Urvertrauen gewachsen zu Jesus, dass er es mit uns Menschen gut meint, dass er eben nicht nur einer der vielen Propheten ist, sondern wenn man das dann auch schon als Schüler, als junger Mensch gehört hat im Evangelium, für wen halten die Leute den Menschen Sohn, für Johannes der Täufer, anderen Propheten und so fort. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da habe ich mich ganz persönlich angesprochen gefühlt und dieses Wort des Apostels Petrus, diese Antwort mir eben auch zu eigen gemacht. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Eltern als glaubwürdige Vermittler des Glaubens, weil der Glaube eben nicht nur eine Verstandessache ist, nicht nur eine Frage der moralischen, der sittlichen Entscheidung, sondern einer Gesamtüberantwortung der Person im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Dieser Glaube der Kirche ist mir von meinen Eltern her, von der Umgebung, von der Pfarrei, der Gemeinde her sehr positiv vermittelt worden. Auch die beiden Pfarrer meiner Kindheit und Jugendzeit waren ganz vertrauenserweckende Persönlichkeiten, Priestergestalten, die tief im Glauben verwurzelt und verankert waren, aber sich dann auch ganz voll eingesetzt haben in der Verkündigung, im Dienst an den Kranken, in der Schule, in den verschiedensten Bereichen des kirchlichen und des religiösen Lebens voll und ganz Christus vergegenwärtigt haben, aber auch dann, als ich mit 10 Jahren, 11 Jahren ins Gymnasium gekommen bin, haben wir einen sehr guten Priester, Religionslehrer, Seelsorger gehabt, der sowohl in seinem persönlichen Verhalten, seiner persönlichen Gläubigkeit, aber auch mit seiner theologischen, wissenschaftlichen Kompetenz uns die Wahrheit und die Schönheit des Glaubens, des Evangeliums, der Lehre der Kirche nun auch nahegebracht hat. Ich glaube, wenn man doch diese Gnade empfangen hat, solche Identifikationspersonen der frühen Kindheit zu haben, dann ist für mich jedenfalls der Glaube nicht nur eine äußere Sozialisierung, eine gewisse Tradition, ein gewisses Eingewöhnen einfach und man sieht dann mit Wehmut in die Kinderzeit zurück und sagt, das war alles noch sehr schön, sondern es ist einfach dieses Wissen, diese Kenntnis umfassend dann auch geistig und theologisch reflektiert geworden, was jetzt in diesem Urvertrauen in Jesus grundgelegt worden ist, eben vermittelt durch Vater und Mutter, Geschwister, andere Verwandte, durch viele Mitglaubende in der Pfarrei, in der Schule, in meinem ganzen Umfeld. Ich glaube, was mich da ganz besonders eben auch geprägt hat, ist eben, dass der Glaube nicht einfach ein bloßes Gefühl ist, sondern dass der Glaube Vertrauen ist in Gott, in Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes, dass der Glaube aber auch Erkenntnis beinhaltet, dass der Glaube uns eine große geistige Orientierung gibt in der Frage, was ist eigentlich der Mensch, wie haben wir die Welt zu verstehen, wer ist Gott, also dass der Glaube nicht beeinträchtigt wird durch das Wissen, das wir von den großen Zeiträumen der Geschichte haben, der Menschheit, aber auch der Kirche, des Gottesvolkes im Alten und Neuen Bund, aber auch der seitherigen Kirchengeschichte, aber auch durch die großen wissenschaftlichen Entdeckungen, das Galilei oder Darwin und diese Revolutionierungen unseres Bildes von der Welt, vom Universum, vom Kosmos, von der Entstehung des Lebens und eben auch des Menschen in dieser Welt, dass das jetzt keine Widersprüche und Gegensätze sind, sondern dass der Glaube auch so verstanden und vertieft werden kann, dass er auch vermittelbar ist mit dem Weltwissen. Und je mehr wir wissen und auch reflektiert wissen, desto tiefer kann auch die Erkenntnis sein, die wir von Gott, von seinem Willen haben, für das Heil der Menschen. Nun, die Kinderzeit geht ja auch dann weiter in die Jugendzeit hinein, wo das Ganze ja dann auch nicht nur von den Eltern übernommen wird, sondern wo man sich selber auch dann geistig zu eigen macht, in seinem eigenen religiösen Leben, seinem geistigen Leben und Denken und Forschen. Und da kommen wir dann ja, wenn man so ein 16, 17, 18 ist, doch eben in die ganz natürliche Frage hinein, was soll denn aus mir werden, wenn ich dann eben das Gymnasium mit dem Abitur verlassen habe, welches Studium, welche Orientierung kommt hier für mich in Frage. Nun, da ich eben doch so beeindruckende Priestervorbilder hatte, war eben dieser Gedanke, meine ich, wenn ich so zurückdenke, schon doch sehr früh grundgelegt und es war fast doch so eine innerlich organische, sinnvolle Entscheidung, sinnvoll im Sinn meiner bisherigen geistigen Entwicklung, dass ich eben gesagt habe, ja, ich will diesen Ruf, den ich in mir spüre, der von Christus herkommt, den möchte ich beantworten und möchte eben, wie wir es eben diesem Evangeliumsabschnitt gehört haben, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus verkünden, auch mithelfen, dass auch andere Menschen die Erfahrung machen können, dass wir bei Christus voll und ganz geborgen sind, dass wir uns auf Gott ganz verlassen können, dass wir diese kurze irdische Lebenszeit sinnvoll auch gestalten und prägen können und helfen, dass das Reich Gottes auch verbreitet wird, gerade auch angesichts dieser Politideologien des Nationalsozialismus, von dem wir natürlich in unserer Jugendzeit eben auch viel gehört haben und man sich natürlich auch geistig damit beschäftigt hat, mit dem Kommunismus oder materialistischen Lebensentwürfen, die sagen, der Mensch hat eigentlich gar keinen anderen Lebenssinn, also dass er hier in dieser kurzen Zeit das Leben etwas genießt und dann muss er einfach dann auch wieder abtreten wie ein Tier und vergeht und die Sinnlosigkeit im Anfang und im Ende. Das ist der Fluch, der über uns Menschen liegt. Und da denkt man am besten gar nicht drüber nach, sondern dass im Grunde diese positive Urerfahrung, die ich von Kindheit an machen konnte, die mein ganzes Leben lang geprägt und getragen hat und die eben in der Offenbarung Gottes in Jesus Christus im Heiligen Geist grundgelegt ist, dass man sein eigenes Leben, das Gott einem geschenkt hat, eben auch dazu opfert und sich hingibt, damit diese frohe Botschaft vom Heilswillen Gottes für jeden Menschen auch wirklich verkündet werden kann und dass eben der Weinberg Gottes nicht ohne Arbeiter bleibt, dass wir Menschen Fischer werden, dass wir uns einsetzen als gute Hirten, als Seelsorger für die Menschen, die schon in der Kirche sind, dem Glauben befestigt, ihre Hoffnung erneuert, ihre Liebe auch aufgerufen werden sollen, dass sie sich ganz und froh einsetzen für das Reich Gottes in ihrer Familie, am Arbeitsplatz, wo sie an der Öffentlichkeit, in der Kultur, in der Politik, in der Wirtschaft, in verschiedenen Lebensbereichen auch tätig sind. Das ist einfach eine Freude, ist für uns Menschen, dass wir von Gott geschaffen sind, dass er uns erlöst hat. Und dass er uns eine klare Zielperspektive gibt in diesem irdischen Lebensweg, dieser kurzen Zeit, aber auch darüber hinaus bis in alle Ewigkeit, dass es also nicht sinnlos ist, auf der Erde zu sein, dass wir nicht das Ergebnis sind eines blinden Zufalls, sondern eines planvollen, liebevollen Kommens Gottes zu uns Menschen in Jesus Christus, der ja unser menschliches Dasein einfach angenommen hat, bis zum Letzten hin, bis zum Tod am Kreuz. Und da gibt es deshalb keinen Punkt und keine Situation in unserem Leben, wo man sich aufgeben kann, weil wir ja nicht tiefer fallen können als in die Hände Gottes, der uns umfängt mit seiner Liebe, sodass der Tod über uns, die Sinnlosigkeit, keine Macht mehr über uns haben. Und so habe ich mal eben dann doch so 17, 18 ist diese Entscheidung dann gereift und auch als ich dann das Abitur gemacht habe, habe ich dann sofort eben auch im Priesterseminar angemeldet. Gewiss ist ja klar, dass man in dieser späteren Jugendzeit sich irgendwie damit beschäftigt und die Frage ja natürlich in uns sich entfaltet, möchte mich nicht lieber eine Familie gründen, mit einer Frau zusammen zu sein, Kinder zu haben, das ist ja der Weg, den Gott für den Menschen von der Schöpfung her vorgegeben hat, aber er hat uns ja darüber hinaus eben noch diese andere Möglichkeit vor Augen gestellt, dass es Menschen gibt, die um des Himmelreiches willen, um diesen Dienst Christi für die Menschen, diese Selbstlosigkeit darzustellen, dass man persönlich auf die eigene Ehe und Familie verzichtet, aber nicht so, um als ein Single nun für sich selber zu leben, keine Verantwortung zu übernehmen, sondern der Priester ist ja Vater für die Familie Gottes. Der Bischof, heißt es ja im Zweiten Vatikanischen Konzil mit der ganzen Tradition, ist der Bräutigam. Er stellt Christus als den Bräutigam dar für die Kirche, die seine Braut ist. Also der Bischof, der Priester ist nicht so ein Funktionär in irgendeinem Sinngebungskonzern oder in einer Sozialanstalt, sondern er vergegenwärtigt Christus selber, der sich uns Menschen zugewandt hat, der gute Hirte ist, der sein Leben hingibt für seine Schafe, für diejenigen, für die er Sorge trägt, damit sie vor Gefahren bewahrt werden, aber auch, damit sie auf gute Weide geführt werden. Das heißt ja, die gute Weide, auf die wir hingeführt werden, das ist die Lebensgemeinschaft mit Gott. Also, das sind solche Schritte, die ich gegangen bin, oder wenn man es von einer höheren Warte aus betrachtet, die ich ja eigentlich geführt worden bin. Und das einfach, glaube ich, das ist wichtig für jede Berufungsgeschichte, dass ich mich nicht nur in anonyme Dinge zurückziehe, denke ich, gehöre in die große Gemeinschaft hinein, aber diese Verantwortung des Seelsorgers, sie soll eben ein anderer übernehmen. Das haben wir ja im Alten Testament, bei der Prophetenberufung gibt es auch andere, die sind lebenserfahrener, die sind gescheiter, die sind besser, die können besser auftreten und können besser sprechen. Sollen die das doch machen? Ich bleibe einfach so unerkannt in der großen Menge und gehe einfach den Weg der anderen auch. Nein, dass man sich einfach persönlich bei seinem Namen angesprochen weiß. Ich habe mich bei deinem Namen gerufen, heißt es ja, also auch jetzt hier wie bei der Apostelberufung, dass man sich als Person, seine eigene Identität mit seinem eigenen Namen stellt, dass man die Ohren auftut und die berufende Stimme Christi im eigenen Lebensweg nun erkennt, der uns ja auch dann als Hirte selber führt auf dem Weg, an dem er uns dann seinem Auftrag zu Hirten macht, sodass wir als Priester auch die Verkündigung Jesu vergegenwärtigen, Jesus sichtbar, erlebbar machen als den guten Hirten durch die Priester, aber sicher durch jeden Christen, sollen die Menschen merken, wie gut es Gott mit uns meint und dass es nicht nur gut meint, sondern dass auch alles gut gemacht hat. Und wer sich auf Gott verlässt, der wird auch niemals verlassen. Und so bin ich auch den Weg dann im Priesterseminar so gegangen. Sicher, das war auch die Zeit 67, bin ich ins Priesterseminar eingetreten. Großer Umbruch, da wurde auch so ein innertheologisch oft die Grundlage für das Priestertum in Frage gestellt. Es gab eine große geistige Krise des Priesterbildes, des Verständnisses des Priesteramtes und damit eben auch eine Krise der Berufungen, wie wir oft sagen. Aber es ist ja nicht eine Krise der Berufung, dass Christus nicht genügend Menschen beruft in den priesterlichen Dienst oder in den Ordensstand, sondern dass aufgrund vielerlei Gründe diese Berufung dann oft nicht gehört wird oder dass sie nicht erkannt wird oder dass sie vielleicht von der Umgebung zum Schweigen gebracht wird diese Stimme in uns selber, die dem Ruf Jesu antworten möchte. Aber für mich war das immer entscheidend, nicht was irgendjemand sagt, ist für mich das Maßgebende, sondern was Christus sagt. Und ihm können wir uns anvertrauen und auf ihn können wir uns auch voll und ganz verlassen. Ich habe damals immer so fast schlaumeierig von manchen Theologen das behaupten, Christus hat eigentlich gar kein Priestertum gewollt. Das Wort Priester mit den griechischen, lateinischen Entsprechungen, es wird eigentlich nicht so direkt auf die Apostel und die Presbyter, die Bischöfe bezogen, wie sie dann in den frühchristlichen Gemeinden dann als in der Nachfolge der Apostel dann und zunächst mit den Aposteln zusammen dann auch auftauchen. Aber das ist ja eigentlich nur eine gewisse Täuschung, die hier, möchte ich fast sagen, vorgenommen worden ist. Und es kommt hier nicht auf den Begriff an, sondern auf die Sache selber. Im Hebräerbrief wird der Christus als der einzige Priester genannt, Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedek. Und das ist aber eben so gemeint, dass Christus als der Hohepriester, der Erlöser ist der Menschheit. Aber das, was wir das sakramentale Priestertum nennen, das ist ja genau das, was Christus den Aposteln übertragen hat, dass er sich zu sich gerufen hat, dass er einen Anteil gegeben hat an seiner Weihe und an seiner Sendung und das somit auch dann während der Apostelzeit und dann für die Zeit nach den Aposteln eben dieses Zeichen, diese Zeichenhandlung aufgenommen worden ist, nämlich dass die Apostel durch Handauflegung und das Weihegebet ihre Sendung weitergegeben haben. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, empfang den Heiligen Geist, so sagt es Jesus, der auferstandene Herr, zu den Aposteln. Und dann haben wir dann im Neuen Testament selber schon, aber auch in unmittelbar nachneutestamentlichen Schriften, diese Aussage, dass die Apostel dann auch diese Sendung weitergegeben haben an die, die Bischöfe und Priester genannt worden sind und bis zum heutigen Tag auch in dieser Benennung uns bekannt sind als die Verkündiger, als die Seelsorger, als die Hirten der Kirche, weil sie eben diesen priesterlichen Dienst Christi vermitteln und vergegenwärtigen für uns. Und deshalb heißen sie zu Recht eben auch Priester, Sacerdos, heißen sie zu Recht auch Bischöfe, das heißt ja im Wesentlichen nichts anderes als Hirte zu sein für die Kirche Gottes im Namen Jesu Christi. So müssen wir auch mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mit allen nachfolgenden Dokumenten des kirchlichen Lehramtes mit voller Gewissheit sagen, dass das katholische Priestertum sowohl biblisch bestens grundgelegt ist, wie auch sich innerlich organisch entfaltet hat in der Lehre der Kirche. Und das ist deutlich, dass das Weihe Sakrament ein ganz wesentlicher Fundament und Grundlage ist im Leben der gesamten Kirche. Wir wissen das, wie es heute natürlich oft auch umstritten ist. Da wird auf das Bild gemalt, irgendwie der autoritären Amtskirche, die dann die anderen nicht daran hindert, selbst mit zu bestimmen, und so der Laienkatholizismus gegen die Amtskirche gestellt wird. Das sind aber nur Karikaturen, die von Leuten entworfen werden, die das kirchliche Leben sehr schlecht kennen, die so ein politischer Machtspiele auf die Kirche übertragen wollen. Wirklichkeit ist es gerade andersherum. Gott teilt die Gemeinschaft, die er als der dreifaltige Gott selber ist, allen mit durch die Taufe, durch die Firmung, durch ein ganzes christliches Leben. Und die Kirche ist auch so verfasst, als sakramentale Wirklichkeit, als eine Gemeinschaft des Heils ist so organisch verfasst, dass wir alle die gleiche Berufung zum ewigen Leben, zum Heil haben, dass aber in der Kirche verschiedene Dienste und Ämter und Charismen gibt, vom Papst an über die Bischöfe, die Priester, die Seelsorger, die vielen, die hauptamtlich, ehrenamtlich mitwirken in der Kirche, den Lehrern in der Schule, den vielen, die in der karitativen Leben tätig sind, aber auch die sonst, ohne jetzt einen konkreten Auftrag in der Familie, im nachbarschaftlichen Leben, in ihrem beruflichen Leben, gute Zeuginnen und Zeugen Christi sind. Alle wirken wir zusammen, damit das eine Ziel erreicht wird, dass durch die Kirche, wie es im Epheserbrief heißt, alle Menschen, alle erkennen sollen, wozu sie erwählt und berufen sind, wer sie erlöst hat, auf wen sie vertrauen dürfen, nämlich auf den lebendigen Gott, der jetzt nicht nur über uns ist, der Schöpfer, sondern der in seinem Sohn, ewigen Sohn, in Jesus Christus, zu uns Menschen gekommen ist, unser Fleisch und Blut angenommen hat, der als der gekreuzigte und auferstandene Herr uns immer begleitet und im Heiligen Geist und durch das Wirken der Kirche, durch ihre Verkündigung, durch ihre Sakramente, durch ihr geistliches Leben immer für uns gegenwärtig ist. Die Kirche als Sakrament des Heils der Welt. Und das habe ich jetzt eben nach 34 Jahren priesterlichen Dienstes, soweit ich doch mit Hilfe der Gnade Gottes auch sagen kann, nie bereut, diesem Ruf Christi gefolgt zu sein. Apostel Paulus sagt einmal, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und diesen Glauben, den meine Eltern von Anfang an in mein Herz gelegt haben, dieser Glaube hat mich mein ganzes Leben lang getragen. Und mit der Hilfe der Gnade Gottes hoffe ich, dass das eben auch weiter gelingt. Gewiss, die menschlichen Kräfte, der Mensch ist oft eben auch schwach und deshalb können wir nie sagen, was ich da mache, dass ich mein Weg, der wird immer geradlinig weiter verlaufen, müssen wir immer bedenken. Das heißt, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle, aber mit Hilfe der Gnade hoffe ich doch eben diesen Weg weiter gehen zu können, möchte eben auch alle ermuntern, die sich mit dem Gedanken tragen, dem Ruf Christi zu folgen, möchte ich alle ermuntern, auch aufrufen, nach meinem Gebet versprechen und auch Begleitung versprechen, natürlich als Bischof in ganz besonderer Weise den Priestern gegenüber und den Seminaristen schuldig bin, dass sie diesen Weg auch wirklich wagen und gehen. Wer es wagt, zu Christus Ja zu sagen, diesen besonderen Beruf als Apostel, als Hirte und Lehrer, als Priester, Seelsorger anzunehmen, dass er von Christus selber niemals enttäuscht wird.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Sie hören die Sendung Spiritualität heute mit einem Lebenszeugnis der Berufungsgeschichte von Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller aus Regensburg. Wir haben einige Hörer schon in der Leitung. Zu Beginn eine Anruferin aus dem Bistum Mainz. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Bischof, ich durfte Ihnen mehrfach persönlich begegnen bei Ihrer Bischofsweihe und bei Ihrem silbernen Priesterjubiläum. Und bei Ihrer Bischofsweihe kam ein Bus aus Finthen und da war ich dabei. Ich möchte etwas zu meiner Berufungsgeschichte sagen, die bei einer Frau ja etwas anders verläuft. Ich habe Kriegszeiten noch erlebt als Kind mit Todesgefahr durch Bomben, die ich hautnah erlebt habe. Ich habe unmittelbar nach dem Krieg eine sehr schwere Lungenerkrankung gehabt, bin fast gestorben und habe dann weitergelebt in der Hoffnung auf die Erstkommunion, dass ich die erlebe. Ein halbes Jahr später, und das war auch so, es gab damals keine Antibiotika, aber mein Arzt hat mich durchgekriegt. Und im Laufe meiner Kindheit ist gewachsen die Sehnsucht nach einer Christuszugehörigkeit, die sehr ausschließlich ist. Das war noch sehr, sehr unbestimmt. Aber dann mit 17, 18 Jahren fielen mir Bücher von Gertrud von der Fort, Die ewige Frau, in die Hände und von Ludwig Münster, Die Hochzeit des Lammes. Das war damals ein Buch, was Frauen in der Klausur betraf. Man konnte nicht ahnen, dass, was da zu lesen stand, dass die Frau Bild der Kirche sein darf, im Gegensatz zum Mann, der als Priester in persona Christi handeln darf. Also diese wunderbare Polarität, die kam in diesem Buch zum Ausdruck, das ist längst schon vergriffen. Über Jahre entwickelte sich dann eine Freude an der benediktinischen Spiritualität, die ich nicht in der Klausur leben konnte, wohl aber als Benediktiner Oblatin einer Abtei. Und zwei Jahre später habe ich die Konsekration empfangen, die in diesem erstgenannten Buch beschrieben ist. Und das ist eine Weihe, die jeder Bischof kennt. Und diese Christuszugehörigkeit in ausschließlicher und beglückender Form, das hat sich irgendwie so in früher Kindheit angebahnt, ohne dass ich wusste, wo ich einmal ankomme. Und ich bin in dieser Berufung sehr, sehr glücklich. Das wollte ich in kurzen Worten sagen.
Gut. Das ist ja klar, dass auch dann Berufung, wir haben jetzt über priesterliche Berufung gesprochen bei mir, aber es geht, Berufung ist natürlich allgemein gemeint, jeder Mensch ist ja von Gott erwählt in Christus von der Ewigkeit her, dann auch berufen, gerade in seiner ganz konkreten Lebensgeschichte, wenn er dann Christ ist, als Getaufter, als Gefirmter, als Priester, aber eben auch in vielen anderen kirchlichen Berufen, aber auch in einem geistlichen Stand, im Ordensstand, aber auch natürlich die vielen, die ja in einer sakramentalen Ehe leben, die sind natürlich auch jetzt in ihre ganz persönliche Beziehung als Mann und Frau in der sakramentalen Ehe dann auch umfasst von der Berufung, von dem Heilswillen Gottes. Insofern ist der Mensch, in welchem Lebensstand er auch ist, niemals so irgendwie das Exemplar einer Gattung, jetzt sehen wir der Ausdruck eines Allgemeinen, sondern der Mensch ist immer eine ganz konkrete Person, Persönlichkeit mit der ganz eigenen Lebensgeschichte, inneren Lebensgeschichte, aber auch der äußeren Lebensgeschichte. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns alle klar machen, dass wir von Gott berufen und geliebt und angenommen sind und auch für das ewige Heil bestimmt sind. Und ich glaube, erst da wird uns irgendwie klar, wie schön und wunderbar es ist, dass Gott sich uns Menschen, und zwar jedem Einzelnen, aber natürlich uns insgesamt, wir sind ja auch Gemeinschaftswesen, dass er sich uns als Einzelnen und als Gemeinschaftswesen zuwendet.
Vielen Dank auch für den Anruf. Alles Gute Ihnen dann Richtung Mainz.
Mainz, ja. Ja, meine Herkunft, ja.
Genau. Wir haben noch weitere Hörer in der Leitung. Die nächste ist Schwester Evelyn aus England, die sich gerade aber in Starnberg aufhält. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott, Schwester Evelyn.
Ich bin eine Schwester Evelyn Thompson aus England. Und ich arbeite momentan in Starnberg. Unterrichte Englisch und Französisch, Latein und Kommunionkinder. Aber wir bekommen in England keinen Nachwuchs. Und ich wollte Sie fragen, ob das in Deutschland auch so ist mit den Lehrorten und so.
Ja, natürlich ist in ganz Europa, das sind die Verhältnisse ziemlich ähnlich. Wir haben ja diese allgemeine Säkularisierung und eine gewisse innere Entchristlichung großer Teile der Bevölkerung. Ich habe jetzt von mir selber erzählt, meine Lebensgeschichte und von der Familie her und der Pfarrei her war eben, glaube ich, nicht so eine Säkularisierung gegeben, sondern da wird einfach von Jesus gesprochen und wir haben eben da zu Hause gebetet und das tun wir natürlich auch in unserer Familie bis zum heutigen Tag. Also dass uns das Wort Christus oder Berufung oder Evangelium, dass es uns nicht einfach Fremdworte sind. Und ich glaube, das ist eigentlich der Nährboden dann auch für ein christliches Leben, aber für auch eine geistliche Berufung im Ordensstand für Männer und Frauen, aber auch dann für die Priesterberufungen. Ja. Und deshalb müssen wir eben mitwirken daran, dass auch in den Familien, in den Gemeinden einfach ganz natürliche, von Grund auf gegebene Orientierung wieder möglich ist an dem lebendigen Gott. Aber es gab in der Kirchengeschichte auch schon andere Zeiten, wo das auch ganz schwierig war mit den Berufungen. Wissen Sie auch in England, noch ja. Heinrich dem Achten, ja. Ist ja das ganze Ordensleben brutalst ausgerottet worden. Und erst im 19. Jahrhundert ist ja langsam auch wieder katholisches Leben erst in England gewachsen.
Ja, sehr.
Und hoffen wir auch das und beten dafür, dass eben auch die Gesamtsituation der Kirche besser wird und darin auch die Berufungssituation.
Ja, aber die Orden müssen eine schwere Zeit durchmachen.
Ja, müssen eine schwere Zeit durchmachen.
Ja.
Aber die ganze Kirche und der Heilige Vater hat es ja auch ein großes Anliegen eben, dass auch dieses Ideal in jungen Leuten wieder deutlich wird, auch wie, dass es eine echte und authentische Berufung ist, als Christ nach den evangelischen Räten zu leben, eben das, was wir den Ordensstand nennen.
Gut, vielen Dank, Schwester.
Ja, danke schön, ja.
Evelyn, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, wir haben einen Hörer aus Regensburg, Herr Prinz in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Bischof.
Grüß Gott.
Ich habe jetzt ganz spontan angerufen, wie ich gehört habe, dass Sie bei Radio Horeb anwesend sind. Also ich freue mich ganz fest. Wir kennen uns von der Innenstadt, von vielen Begegnungen der Kirche. Und vom Gebet von Kameritenkirche, wie Sie dann täglich von Montag bis Freitag gebetet wird. Und gerade Priester, Donnerstag und Donnerstag. Vier Bischöfe, Priester und so weiter. Wollte Sie da ermutigen, dass es doch im Raum Regensburg viele Beter gibt, die nicht lang diskutieren und reden oder Krisen und der das gebetet wird. Und das war eigentlich meine Absicht. Und dass ich heute über Radio Horeb einfach da sind, das ist sehr was Schönes und was Großes. Und auch von Radio Horeb muss ich sagen, da wird ja sehr viel über für die Priester und in diesem Anliegen auch gebetet. Und es ist eine große, wunderbare Gemeinschaft, wo man einfach verbunden ist, einfach durch Maria und einfach, wo man viel Segen erwirken können und eine Gnade für uns, dass wir einfach mitwirken dürfen am Heil der Seele und am Reich Gottes. Ja, das wollte ich Ihnen sagen, ermutigen und Ihnen Gottes Segen und alles Gute wünschen. Und allen, die im Raum Regensburg das wissen, die freuen sich mit mir und mit Ihnen, Herr Bischof.
Ja, wir freuen uns, dass wir katholisch sind. Gell?
Ja, so ist es, genau.
Ja, danke schön.
Vielen Dank, auf Wiederhören, Herr Prinz.
Gerne, auf Wiederhören.
Ja.
Von Regensburg geht es jetzt Richtung Nürnberg. Frau Kaufmann, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Bischof. Ja. Also ich wollte nur sagen, es tut mir so leid, dass Sie so Probleme haben mit dieser Pius-Bruderschaft oder mit diesen Geistlichen, dass die sich nicht einordnen wollen in ihre Diözese. Das tut mir echt leid. Tut mir echt leid, dass Sie da so viel Ärger haben.
Haben wir jetzt nur so ein Priesterseminar bei uns, aber wir hoffen ja, dass das jetzt in Zukunft dank der großen Bemühungen des Heiligen Vaters, dass das wieder positiv dann sich entwickelt.
Ausgeht. Dann habe ich noch eine Frage. Wann wird die Anna Schäfer heilig gesprochen? Haben Sie da schon eine Information?
Ja, der Termin steht schon fest. Es ist am 21. Oktober in Rom.
Ah ja, herzlichen Dank. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Danke schön. Ja, wieder. Grüß Gott,
Herr Bischof, Sie haben als Bischofsmotto in Ihr Wappen genommen, Dominus Jesus. Jesus ist der Herr. Was verbinden Sie mit dieser Bibelstelle?
Ja, komme ja natürlich von der Dogmatik her, war ja 16 Jahre Professor der Dogmatik, das also die zentralen Themen der Theologie und in der Christologie, also Lehre von Christus, kommt ja im Neuen Testament diese wichtige Stelle vor, Jesus ist der Herr, das ist gleichsam das ursprünglichste Christusbekenntnis, wo wir ja wissen, Herr ist da sich ein bisschen mehr gemeint, als wenn wir so sagen, Herr Schmidt oder Herr Müller, also nicht nur so eine Anrede, sondern vom Alten Testament her ist ja Herr, Gott selber, Gott, der sich uns Menschen zuwendet, der sein Volk führt als Hirte, als Herr und der sich eben als mächtig erweist, das Volk Israel aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit hat und in vielen schwierigsten Situationen, Tragödien, geschichtlichen Tragödien dieses erwählten Gottesvolkes sich eben doch als der mächtige Helfer erwiesen hat. Und das, diese Sicht und Erkenntnis dessen, was Gott für sein Volk ist, für das erwählte Volk, für uns alle ist. Diese Sichtweise, der Herr, Gott ist der Herr, das wurde ja dann eben von Christus selber ausgesagt und damit ist eben auch deutlich gemacht, der Glaube der frühen Christenheit, der unser Glaube bis zum heutigen Tag ist. Christus ist eben nicht nur ein Prophet, ein religiöser Mensch, ein Wegweiser, ein Lehrer, der uns dieses oder jenes Mal aufzeigt, sondern Jesus eben ist nichts anderes als Gott selber, der Mensch geworden ist, ist in Wirklichkeit Gottes ewiger Sohn, das ewige Wort des Vaters, das bei Gott war, das Gott ist und das Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Also mit dieser kurzen Formulierung, Jesus ist der Herr, ist eigentlich das Ganze des christlichen Glaubens ausgesagt, nicht verkürzt, aber in kurzer Weise ist das Ganze sozusagen auf den Begriff gebracht worden, ins Wort gefasst worden. Und von da aus sind wir eben auch doch getragen. Wen bringen wir eigentlich und was bringen wir? Das ist die Gottesherrschaft, die Basileia tou theou, wie das in Griechisch eben heißt, die Königsherrschaft Gottes. Und wir sind einfach nicht so eine Ideologie, die die Welt verbessern will, sondern wir stehen im Dienste des Heils, das Gott allein der Welt bringen kann. Und deshalb werden die Menschen durch die Herrschaft Gottes, das ist die einzige Herrschaft, die die Menschen nicht unterdrückt und einschränkt und einschüchtert, sondern wo Gott Herr ist, da werden wir Menschen Söhne und Töchter Gottes und dann erfahren wir etwas von der Freiheit und der Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Wir haben noch eine Hörerin aus Assling, Frau Botmeier in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Bischof.
Grüß Gott.
Ich habe zwar jetzt Ihre Berufungsgeschichte nicht gehört, aber ich habe schon lange immer wieder von Ihnen gehört und wir freuen uns immer, wenn wir etwas von Ihnen hören und wir danken Gott, dass wir Sie in so nah, ich bin jetzt aus München-Freising, dass wir Sie so nah da haben und ich möchte Ihnen nur gottesreichsten Segen für die nächsten von mir aus 33 Jahre wünschen. Gottes
Segen. Dank, ja. Dankeschön, herzlichen Dank, Gottes Segen auch.
Ja. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja. Um geistliche Berufe ging es heute. Sie haben auch gesagt, das Wichtige ist, dass wir auch um Berufungen beten, dass wir die nicht selber machen können. Deswegen soll auch das Gebet am Ende stehen. Zuvor noch der Hinweis für alle, die gerne diese Berufungsgeschichte noch einmal hören möchten. Das ist möglich. Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen. Dann melden Sie sich bei den Kollegen vom CD-Dienst unter der 08323 96 75 120. Oder wenn Sie Internetzugang haben, dann können Sie auch einfach auf unsere Homepage gehen. Unter www.horeb.org ist ein Download- und Podcast-Angebot. Dort können Sie sich auch Sendungen herunterladen oder einfach bestellen. Der Service ist für Sie natürlich kostenlos, aber wir freuen uns, wenn Sie uns auf irgendeine Weise unterstützen. Ja, wir wollen am Ende das Gebet von Papst Paul VI. Beten, der auch den Weltgebetstag um geistliche Berufe, glaube ich, eingeführt hat in der Kirche. Wenn Sie im Gotteslob mitbeten möchten, das ist die Nummer 27.5. Nummer 27.5. Wenn Sie, Herr Bischof, das vorbeten würden.
Dann zusammen beten, ja. Also 27.5 im Gotteslob. Können wir gemeinsam beten. Jesus, göttlicher Hirt, du hast der Apostel berufen und zu Menschenfischern gemacht. Rufe auch heute junge Menschen in deine Nachfolge und deinen Dienst. Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. Dein Opfer wird auf unseren Altären Gegenwart, weil alle Menschen an der Erlösung teilhaben sollen. Lass alle, die du berufen hast, diesen deinen Willen erkennen und sich zu eigen machen. Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für die stumme Bitte so vieler um das Licht der Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Lass sie getreu ihrer Berufung am Aufbau deines geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und so deine Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. Gib, Herr, dass auch viele Frauen und Mädchen ebenso entschlossen dem Ruf deiner Liebe folgen. Wecke in ihren Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem Geist des Evangeliums zu leben und sich selbstlos hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie bereit sein für alle Menschen, die ihre helfenden Hand und ihre barmherzigen Liebe bedürfen.
Dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten?
Wollen wir den Segen bitten für alle, die sich auf den Weg der besonderen Berufung machen, aber auch für alle Menschen, dass sie erkennen, dass Gott es mit ihnen ganz gut meint und alles auch gut macht in ihrem Leben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und alles Gute, Gottes Segen auch auf Ihrem weiteren Weg.
Dankeschön, gell? Gottes Segen auch für Sie.
Danke.
Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Danke.
Ja, wiederhören.
Wiederhören. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.